Frohe Weihnachten und herzlich willkommen beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4. Heute Abend von und mit Pro Regenwald. Mein Name ist Martin und wir wollen zum Jahresende noch einmal zurückblicken und Revue passieren lassen, wie es dem Wald 2019 erging, sowohl in Deutschland als auch weltweit. Dazu ist Laszlo mein Gast. Er ist studierter Forstwirt, Gründungsmitglied und von Pro Regenwald und seit vielen Jahren aktiver und kritischer Begleiter der Waldpolitik. Bevor wir von Laszlo hören, was es mit der Waldkrise auf sich hat, singt Mark Olsen für uns den Wintersong. Wir sind zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Laszlo und dem Jahr 2019 aus Sicht des Waldes.
Laszlo, Waldkrise war in diesem Sommer mehrfach in den Medien, war überall zu lesen, wie schlecht es dem deutschen Wald geht. Wie ist die Situation denn tatsächlich? Was ist unter Waldkrise zu verstehen?
Den deutschen Wäldern geht es schon seit Jahrzehnten nicht besonders gut. Wir haben ja nicht nur das Waldsterben in den 80er Jahren gehabt, sondern auch in der Nachfolge weitere Waldschäden. Es sind eigentlich schon immer letzten Jahrzehnte 70, 80, fast 90% der Laubbäume sichtbar krank. Also nicht abgestorben, aber schon geschädigt. Jetzt hat sich natürlich in den letzten 2 Jahren diese Krankheit, dieser Zustand des Waldes massiv verschlechtert. Wir hatten im 2018 ganz lange Trocken- und Dürre-Hitzeperioden von April bis Oktober, so gut wie kein Regen. Die Bodenwasserreserven sind in der Zeit sehr stark aufgebraucht worden. Und im Winter hat es auch nicht besonders viel geregnet. Und 2019, also in diesem Jahr, kam nochmal eine etwas weniger schlimme Dürreperiode dazu. Da aber das Wasser aufgebraucht war, die Bäume schon vorgeschädigt, sind die Schäden in diesem Jahr sehr deutlich sichtbar geworden. Und es sind wirklich 50, 100, 150.000 Hektar, also so ein gutes Prozent der Waldfläche, ist tatsächlich mit toten Bäumen aus dem Sommer gekommen.
Wie äußert sich diese Waldkrise konkret? Also wie sieht es im Wald aus? Also ist es tatsächlich auf Dürre oder auf das Klima zurückzuführen oder hat es auch noch andere Ursachen?
Wir haben Fehler in der Forstwirtschaft schon seit Jahrzehnten. Die kennen wir auch, die kennt auch die Forstwirtschaft. Nur wird das eben selten erwähnt. Und im Moment eben durch die Dürre und Hitzeschäden wird vieles der alten Fehler erstmal überdeckt, überlagert und damit auch in der Analyse versteckt. Wir haben also reihenweise Nadelholzplantagen, vor allem die Fichte, die von Natur aus auf 1-2% der Waldfläche vorkommen würde, heute auf 28. Das sind also künstliche Holzäcker, die vor allem im Flachland überhaupt nicht dem Klimawandel widerstehen können und jetzt eben reihenweise absterben. Auch Kiefernplantagen, aber auch Laubbaumbestände, die strukturarm sind, also wenig Mischung, alle gleich alt, alle mit viel Maschinen befahren, viel Holzeinschlag. Also die Wälder sind schon angeschlagen, sind schon, ja, wie jemand, der weiß, er kriegt eine Erkältung. Sie sind labil, anfällig. Und wenn dann so ein Sommer dazukommt oder 2 Sommer mit der Hitze, ist doch klar, wenn ich angeschlagen bin und lauf dann 2 Stunden im Regen rum, erwischt es mich auch. Und so hat es eben den Wald jetzt noch zusätzlich erwischt durch diese 2 Hitzejahre, die letztlich ganz klar ein Ergebnis der Erdüberhitzung der Klimakrise sind.
An dieser Stelle machen wir gleich weiter und wollen dann hören, ob die Krise auch Wälder betroffen hat, die unter Schutz stehen, zum Beispiel in Nationalparks, und wie die Bundesregierung auf diese Waldkrise reagiert hat. Hier sind wir wieder beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 und der Waldkrise in Deutschland und der ganzen Welt. Laszlo.
Du hast Plantagen angesprochen, Wirtschaftswälder. Trifft das auch auf geschützte Gebiete zu? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Nationalpark Bayerischen Wald denke, der ja unter Schutz steht und der nicht bewirtschaftet wird, hat der ähnliche Probleme?
Na, viele von unseren Schutzgebieten sind ja ehemalige Wirtschaftswälder. Also zum Beispiel Nationalpark Hainich in Thüringen ist ja dafür bekannt geworden, dass da sehr viele Buchen auch schon unter der Hitze zu leiden haben. Aber es gibt natürlich auch Ökowälder oder gute Bestände, die gemischt sind, die in denen wenig rumgefahren wurde, wo alte Bäume sind. Wenn es heiß genug wird und lang genug nicht regnet, dann wird es jeden Baum erwischen. Das heißt also, das Wetter trifft alle eigentlich gleichermaßen. Und je nachdem, wo der Regen hinkommt oder wo der Boden mehr Wasser speichern kann, sind auch durchaus mal naturfernere Bestände verschont geblieben. Und auch Ökowälder, wenn sie am falschen Platz stehen, so wie auf dem Burgberg im Hainich, das ist ein trockener Kalkberg, da hat es die Buchen erwischt, obwohl das im Nationalpark ist. Da ist klar, da hat kein Baum eine Chance.
Ja. Jetzt hat auch die Bundesregierung oder die zuständige Bundesministerin, die Frau Klöckner, erkannt, dass es da Schwierigkeiten gibt und für September einen deutschen Waldgipfel einberufen. Was konkret wurde denn da besprochen oder beschlossen? Was war das Ziel dieses Waldgipfels?
Ja, so richtig schlau bin ich auch nicht rausgeworden, was eigentlich das Ziel des Waldgipfels ist. Es ist erstmal wichtig, dass man sich tatsächlich auf Bundesebene mit dem Thema befasst, denn wir haben ja Schäden, wir haben ja Probleme. Und da muss man schon was tun. Im Wesentlichen ist aber bei dem Waldgipfel eigentlich nur das rausgekommen, was ohnehin schon vorher geplant war, viel Geld zu versprechen, den betroffenen Waldeigentümern, der Branche wirtschaftlich zu helfen. Es war eigentlich, ja, man muss sich fragen, war es eigentlich ein Waldgipfel oder eher ein Holzgipfel? Denn es wird ja doch vom Wald auch in dieser Krisenzeit immer nur das Holz gesehen und weniger das Ökosystem. Aber durchaus ist dann eben vereinbart worden, dass die Bundesregierung Bundesgelder dafür gibt, dass die Bundesländer ebenfalls helfen, ist klar und auch notwendig, um eben bestimmte Härten zu beseitigen. Das ist eben dann, betroffene Waldeigentümer sollen in die Lage versetzt werden, mal hier und da zu pflanzen, mal Zäune zu bauen, bestimmte Bereiche zu räumen, Personal, Maschinen. Es ist durchaus möglich, hier einiges von diesen toten Bäumen auch wirtschaftlich noch zu verwerten. Also da ist schon einiges beschlossen worden, was sicher auch sinnvoll sein kann. Im Wesentlichen ist aber eine sehr großer Aktionismus zu beklagen. Es wird also, soll also Holz aus dem Wald geräumt werden, als ob es Müll wäre. Es soll viel Geld für Pflanzen ausgegeben werden, obwohl der Wald sich von Natur aus helfen könnte, wenn man ihn lassen würde. Also es wird sehr viel Geld in die Hand genommen. Es werden sehr viele Wählergruppen befriedigt mit Versprechungen. Und an den Ursachen der Krise, ja, wird eigentlich gar nicht gearbeitet. Also das Thema Klimaschutz zum Beispiel hat auf dem Waldgipfel keine Rolle gespielt, und zwar überhaupt gar keine. Und wenn wir das Klima nicht schützen, können wir mit noch so vielen Maßnahmen den Wald nicht retten.
Da geben sich jetzt gleich ganz viele Fragen. Eine ist so zunächst mal, woher diese Fixierung auf das Holz kommt. Also warum spielt Ökologie oder der Wald an sich weniger eine Rolle als vielmehr das Holz?
Ja, das hat zum einen mit unserer Wirtschaftsweise zu tun. Es ist ja alles auf Wachstum, auf Umsatz, auf Verbrauchserleichterung ausgerichtet. Also auf Papierverbrauch darf ja immer weiter steigen. Da macht ja keiner was dagegen. Man soll mehr bauen, man soll mehr fahren. Es soll alles mehr werden. Mehr fliegen, mehr Kreuzfahrtschiffe. Alles soll immer mehr werden. Und dann ist natürlich das Holz als wichtiger nachwachsender Rohstoff. Ja, wenn da noch mehr erzeugt wird, kann man noch mehr verbrauchen, noch mehr Firmen glücklich machen. Zum anderen rührt es aber auch natürlich daher, und da muss man auch ein bisschen Verständnis dafür haben, dass die Forstbetriebe, die Waldeigentümer am Holz interessiert sind. Das ist das Einzige, mit dem sie Geld verdienen können. Und wenn ich jetzt einen großen Forstbetrieb habe und Beschäftigte und möchte davon leben, was ja legitim ist, dass ich daraus einen Nutzen ziehe, dann muss ich Holz ernten, möglichst viel, damit ich mein Geld bekomme. Denn für die ganzen Gemeinwohlleistungen, Erholung, Lärmschutz, Grundwasserneubildung, das Regionalklima, das ausgleichende Klimawirksamkeit von den Wäldern auf Städte zum Beispiel, dafür kriege ich keinen Cent. Wenn man das nicht umstellt, wird diese Fixierung auf das Holz und auf die Holzwirtschaft so bleiben.
Wir haben gehört, wie die Situation der Wälder in Deutschland ist, woran es hakt, dass aber der Waldgipfel die Lösung wohl nicht gebracht hat. Daher spreche ich mit Laszlo gleich darüber, was die Forderungen der Umweltschützer und Ökologen zur Bewältigung der Waldkrise sind. Hallo zurück bei der Weihnachtsausgabe des Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Laszlo pro Regenwald und der Krise der Wälder.
Du hast jetzt angesprochen, was bei diesem Waldgipfel schiefgelaufen ist oder was vielleicht in die falsche Richtung ging. Was sind denn die Forderungen von Umweltverbänden, Ökologen gewesen im Rahmen des Waldgipfels oder zur Bewältigung der Waldkrise?
Ja, auffällig ist doch, dass die Forstwirtschaft, die ja seit 3 Jahrhunderten behauptet, nachhaltig zu wirtschaften, und eigentlich, auch wenn jetzt Bürgerinitiativen aktiv werden, die werden da immer beschimpft, sie hätten keine Ahnung und die Forstwirtschaft weiß immer alles so gut. Aber offenbar ist ja in der Forstwirtschaft auch nicht alles gut gelaufen. Mit dieser Plantagenwirtschaft, mit der Fichte, haben wir seit Jahrzehnten Schäden. Und es ist mit dem Waldumbau, also den Wald wieder natürlicher zu gestalten, mehr Laubbäume, mehr Mischung, stabiler, resistentere Wälder aufzubauen, da ist viel zu wenig passiert. Die Selbstkritik der Forstwirtschaft hat eigentlich gar nicht stattgefunden. Und das kann nicht sein, dass alles richtig gemacht wurde, denn dann würde es im Wald auch ein bisschen besser aussehen. Und was wir empfehlen, und darauf wurde eben leider auch im vorhergehenden Fachgespräch, einen Monat davor, eigentlich keine Rücksicht genommen, war eben zuerst mal den Klimawandel, die Ursachen der Klimakrise zu bekämpfen, mehr Klimaschutz einzufordern. Das hätte die Ministerin Klöckner auch machen können. In der Landwirtschaft haben wir große Schäden durch Stickstoff, durch Pestizide. Der Wald wird auch dadurch belastet, anfälliger gemacht durch die Gifte und durch den Stickstoffüberschuss, durch die Salpetersäure, saurer Regen ist immer noch da. Da hätte man also mal Belastungen vom Wald im eigenen Haus des Bundeslandwirtschaftsministeriums mal einen Beitrag leisten können. Davon war keine Rede. Ja. Und dann ist eben das nächstwichtige tatsächlich zu schauen, wo muss ich tatsächlich Holz aus dem Wald räumen und wo nicht. Und nicht einfach alles aufräumen, denn der Holzmarkt, der ist übersättigt. Die Wirtschaft kann nicht so viel Holz aufnehmen. Das Holz, man kriegt kaum Geld für das Holz. Es lohnt sich eigentlich gar nicht, das Holz aus dem Wald zu holen. Dann lässt man es doch lieber gleich liegen, bevor man viel Geld ausgibt, um irgendwelche Flächen sauber zu räumen. Also das war eigentlich die zweitwichtigste Forderung nach Klimaschutz, dass man dem Wald mehr Ruhe gibt, mehr Schonung und nicht wie wild im Wald rumfährt und jetzt alle Flächen sauber räumt. Denn eine Kahlfläche ist eine Steppe und da wächst der neue Wald eigentlich nicht so gern und nicht so gut.
Diese bewilligten Gelder, also es sind so rund 800 Millionen Euro, die da beim Waldgipfel beschlossen wurde, mit denen soll auch der Wald umgebaut werden. Jetzt ist das ein ziemlich technischer Begriff, ein Waldumbau. Was versteht man darunter? Wie geht sowas vor sich?
Ja, das hört sich jetzt technisch an wie Hausbau oder Kanalbau. Aber Waldbau, das ist wie Bergbau, das ist eigentlich nur der Begriff dafür, wie man Wald aktiv gestaltet. Und der Waldumbau, den gibt es schon seit 40 Jahren, auch durchaus erfolgreich. Es gibt sehr große Flächen mittlerweile, die umgebaut wurden. Da wird natürlich nichts gebaut, sondern ich habe, kann mir das so vorstellen, man fährt ja durch die Lande, da gibt es dann wirklich zum Beispiel Kiefernplantagen, wenn man die A9 nach Berlin fährt von München aus, da kurz vor Berlin in Brandenburg sind sehr viele Kiefernplantagen und bei manchen Beständen sieht man, dass unten unter der Kiefer Laubbäume stehen, so 5-6 Meter hoch, das ist schon ein Waldumbau, das heißt, man lichtet den Kiefernbestand auf, lässt Licht rein, hält das Wild fern, das sonst alle Laubbäume auffressen würde und sorgt dafür, dass Eichen, Buchen, andere Laubbäume da drunter wachsen und diesen Wald letztlich in einen Laubmischwald überführen. Das heißt, der Wald ist dann eben, der Waldbau ist dann nicht mehr auf Kiefer und Holzplantage, sondern auf ein natürliches Waldökosystem, das aber trotzdem Holz liefern kann. Und dieser Waldumbau wurde viel zu langsam fortgeschrieben und den kann man auch nicht von heute auf morgen machen. Es macht keinen Sinn, das jetzt kahl zu schlagen und Laubbäume hinzupflanzen. Das soll ineinander übergehen. Und das heißt, da muss man schon durchaus Förderung geben dafür, dass das etwas schneller gehen kann. Ja, und dafür ist es allemal berechtigt, hier gewisse Geldmengen in die Hand zu nehmen. Denn auch Waldbesitzer, die vielleicht auch nicht alles richtig gemacht haben, ja, sollen ja für uns alle den Wald doch ökologisch zukunftsfähiger machen. Und da muss man mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, das ist schon klar.
Das heißt, da wurde in der Vergangenheit auch einiges versäumt.
Es wurde zu wenig Geld dafür gegeben, auch Antragsformalitäten. Also da hat man schon ein Verständnis, auch für die kleinen Waldbesitzer. Das sind ja auch alles nicht unbedingt Profis. Ich habe es mal verglichen bei so einer Versammlung mit Waldbesitzerverbänden. Wenn ich meine Steuererklärung mache, das sind auch Formulare, da habe ich auch keinen Spaß bei. Und die haben zum Teil 28 Seiten Formulare, um irgendwie 3.000 Euro zu bekommen. Das tut sich mancher nicht gerne an. Das ist also sehr kompliziert, das könnte schon vereinfacht werden. Und das andere Problem, was wir haben, ist eben das Schalenwild. Zu viel Rehe, zu viel Hirsche in der stickstoffreichen Landwirtschaft können die sich das Jahr über im Sommer schön vermehren und ernähren. Und im Winter, wenn es draußen fehlt, fressen die im Wald alles kaputt, was an Laubbäumen kommt. Das heißt, hier wurde viel zu wenig getan. Die Wildbestände sind viel zu hoch. Und man kann jetzt, wenn man Waldumbau macht, eigentlich nur entweder stark jagen oder Zäune bauen, das ist ja teuer. Und wir wehren uns eben dagegen, dass man jetzt die Fehler der Jagd durch Steuergelder, Subventionen für Pflanzung und Zaunbau ausgibt, Man sollte lieber stark bejagen und hier und da auch mal einen Zaun, mal eine Pflanzung dazwischen. Aber eigentlich würde, das ist die wichtigste Empfehlung, sehr viel von Natur aus kommen, was kostenlos ist und auch meistens vielfältiger und stabiler ist. Also man könnte den Wald selber machen lassen. Das geht.
Ob es so kommen wird, ob es besser wird, wollen wir gleich von dir hören. Wir sind wieder zurück beim Ökomagazin Rainbow mit Laszlo von Pro Regenwald zur Situation der Wälder in Deutschland. Vor der Unterbrechung kam die Frage auf, ob es besser wird.
Bist du da hoffnungsfroh für die Zukunft, dass es besser wird oder bleibt es bei dieser Fixierung auf Holz und
also im Moment,
der nicht nahen, naturnahen Waldbewirtschaftung?
Also im Moment, eigentlich hätte man schon gedacht, dass hier zumindest vielleicht kein offenes Schuldbekenntnis der Forstwirtschaft, ja, aber so eine kritische Selbstanalyse durchaus vorgenommen wird und manches deutet auch darauf hin, manches hat man schon erkannt. Aber im Moment wird eigentlich dafür geworben, mehr Holz zu verbrauchen, was ich gar nicht verstehe, weil man sollte eigentlich mehr Holz im Wald lassen, um den Wald zu schonen. Es soll mehr Holz verbaut werden, mehr Holz verbrannt werden, die Bioökonomie will Holz. Also es wird weiterhin in diesem Wachstumsdogma angehangen, auch Baumarten, welche Baumarten halten den Klimawandel aus, da werden immer Baumarten empfohlen, die sehr viel Holz liefern, die schnell wachsen. Also die Fixierung ist immer noch auf Wachstum und man möchte gerne die Fehler bezahlt haben von der Öffentlichkeit. Also da läuft vieles schief. Die einzige Chance, die wir haben, ist, dass wir dann irgendwann so große Schadflächen haben, eigentlich sollten sie Störungsflächen heißen, dass man gar nicht dazu kommen wird, überall alles aufzuräumen, alles zu bepflanzen. So viel Geld wird gar nicht da sein. Wir haben auch das Personal nicht. Können wir auch nicht einfach heute einstellen alle. Dass vieles liegen bleiben wird und man wird sehen, es wird auch von selber kommen. Da werden die Unterschiede zwischen geräumt, behandelter Fläche und des Nichtstuns werden so minimal sein, dass man sich dann fragen wird, wofür haben wir eigentlich so viel Geld ausgegeben.
Und was würdest du jetzt sagen, was ist eine Möglichkeit, wie wir hier etwas tun können? Was kann jeder Einzelne tun, dass es dem deutschen Wald besser geht?
Das sind letztlich die gleichen Empfehlungen, die für Klimawandel und für die Umweltfrage generell gelten. Mhm. Denn es hilft ja nichts, wenn wir jetzt den Wald künstlich hochpäppeln und der Klimawandel weitergeht, der Verbrauch an Rohstoffen so weitergeht, dann wird man das irgendwo ernten müssen. Das heißt also, unser Papierverbrauch, unser Energieverbrauch, der Rohstoffverbrauch, auch Metalle, die ganzen Produkte, was wir so zusammenkaufen übers Jahr, es ist einfach so eine gewaltige Menge, dass wir zwangsläufig damit irgendwo einen Klima- und Umweltschaden anrichten. Das heißt, wir müssen unseren Verbrauch einschränken, vor allem die unnötigen Werbebeilagen, Plastikmüll, also alles, was man irgendwie selber tun kann und vermeiden. Also das meiste ist wirklich, das Wichtigste ist unterlassen. Nicht unternehmen, sondern unterlassen. Vieles unterlassen, auf viele Fahrten verzichten, einfach mal nur spazieren gehen, nicht immer in der Gegend rumfahren. Es ist wirklich, wir müssen dem Wald und der Umwelt Schonung geben, denn so eine überdrehte Wirtschafts- und Lebensweise, wie wir alle letztlich, mancher ist besser, mancher schlimmer, aber keiner ist ein Umweltengel, das hält keine Erde aus, das wird nicht gut gehen und natürlich auch kein Wald. Vor allem kann der Wald nicht das wettmachen, was wir in der fossilen Wirtschaft anrichten. Wird ja oft gesagt, das Holz, mehr Holz ernten, das soll Öl ersetzen, da haben wir keine Chance. Das mit dem Holz können wir derzeit maximal 4% unseres Energiebedarfs decken. Das kann man vergessen. Also wir müssen die Kohle im Boden lassen, das Öl, das Gas im Boden lassen und unseren Verbrauch drastisch einschränken. Sonst hat über kurz oder lang kein Wald eine Chance.
Es liegt also auch an uns, wie der Zustand des Waldes ist. Gleich wollen wir über Deutschlands Grenzen hinausblicken, denn der Wald hatte und hat nicht nur hierzulande die Krise. Guten Abend und frohe Weihnachten mit Pro Regenwald und dem Ökomagazin Rainbow und der Waldkrise. Wir haben im ersten Teil der Sendung über die Situation in Deutschland gesprochen, aber...
Es war ja im Sommer nicht nur so, dass in Deutschland der Wald in der Krise war. Man hat Berichte gelesen aus Indonesien, den USA, Brasilien, Bolivien, aktuell auch in Australien. Überall brennt der Wald. Ist das wie immer auf Klimawandel zurückzuführen oder auf die Klimakrise?
Ja, ein guter Teil Kalifornien, Australien ist ganz klar auf die Erdüberhitzung zurückzuführen. Klar hat der deutsche Wald in Deutschland eine große Rolle gespielt dieses Jahr, aber es ist halt doch nur eine kleine Fläche im Vergleich zur weltweiten Situation. Auch in Sibirien haben ja Millionen Hektar gebrannt. Bei uns waren es 100.000, die jetzt mit toten Bäumen bestanden sind. Das ist 1% der Waldfläche. Das ist der eine Teil. Also der Klimawandel macht wirklich den Wäldern in aller Welt mittlerweile zu schaffen. Und das andere ist natürlich, dass wir selber aktiv auch gerade dabei sind, mehr Wälder abzuholzen oder abholzen zu lassen. Es ist ja kein Deutscher in Amazonien mit der Axt oder Motorsäge am Werk, aber wir importieren massenweise Futtermittel für die Fleischproduktion aus Südamerika. Wir importieren Palmöl, wir importieren Metalle, Erze, Bergbau. Wir importieren eine ganze Reihe von Gütern, um wieder Sachen exportieren zu können, damit die Wirtschaft floriert. Und letztlich muss für alle Agrarprodukte irgendwo ein Wald weichen. Mhm. Der wird abgeholzt, da kommen Viehweiden drauf, Sojafelder, Ölpalmenplantagen, Kautschukplantagen, Holzplantagen für Zellstoff, für Papierproduktion. Also unser Verbrauch frisst dort auch die Wälder aktiv auf. Und die werden nicht nur einfach gefällt, die Bäume, sondern eben auch verbrannt. Ja, und da mischen wir alle kräftig mit.
Wenn man Brasilien betrachtet, dann war im Sommer Präsident Bolsonaro natürlich dann aufgrund seiner Politik auch immer der Bösewicht. Und Brasilien ist der im Rückgang des Waldes auch nochmal deutlich hochgegangen in seiner Amtszeit. Was hat er denn verändert?
Ja, ist natürlich eine illustre Figur, so ähnlich wie Donald Trump. Ja, da kann man natürlich gern drauf rumhacken, auch zu Recht, ganz klar. Ein Rassist, ein Rechtsausleger. Umweltfeind. Das Schlimmste, was er eigentlich macht und gemacht hat, ist, dass er die gesamte Umweltverwaltung, die Behördenlandschaft in Brasilien zerschlagen hat und immer noch weiterhin zerstört. Das heißt, in Brasilien gibt es ja nicht nur böse Leute. Es gibt ja Umweltministerium, es gibt Behörden, die durchaus dafür sorgen, dass das nicht so überhand nimmt. Auch Menschenrechte durchaus beachtet werden. Wir haben eine Verfassung in Brasilien, die indigenen Völkern ihre Landrechte garantiert. Es gibt viele Schutzgebiete, viele Indianergebiete und das alles will der Präsident auflösen, um auch hier der Agrar-, der Industrie-, der Bergbaulobby einen Gefallen zu tun, Wachstum zu erzeugen, mehr Einnahmen, mehr Macht zu erzeugen. Und letztlich werden dann eben nicht die Brasilianer davon profitieren, sondern sehr viele Kleinbauern, indigene Landbewohner darunter leiden, dass man ihnen das Land wegnimmt und die Lebensgrundlage zerstört. Und auch hier ist ja mit dem Mercosur-Abkommen auch Europa, wenn das mal verabschiedet würde, mit aktiv dran beteiligt. Das macht er ja nicht einfach nur so. Er kann ja die Sachen nach Europa exportieren. Er soll sie ja auch nach Europa exportieren, damit wir unsere Autos, unsere Landmaschinen, unsere Pestizide, unsere Düngemittel dorthin exportieren können und auch wieder Wachstum und Gewinne erzeugen. Das ist ein Kreislauf, der ist tödlich. Und wir können also so ein Abkommen nur stoppen, damit das nicht überhand nimmt. Und letztlich können sich die Brasilianer mit Nahrungsmitteln problemlos selber versorgen. Mhm. Die müssen nicht billig Fleisch und billig Soja nach Europa exportieren.
Wo du Mercosur ansprichst, du hast schon angedeutet, du bist also eher dafür, dass man das Abkommen nicht unterzeichnet. Es gibt einige Umweltverbände, die das fordern. Es gibt auch EU-Staaten, die es eher ablehnen. Die Position der Bundesregierung im Moment ist noch, es eher zu unterzeichnen, weil man so auch Einfluss nehmen kann auf Umweltstandards, auf Bolsonaro. Siehst du das so? Gibt es da tatsächlich Einflussmöglichkeiten oder ist Abstand nehmen von so einem Abkommen der bessere Weg?
Ja, das ist immer eine schöne Erzählung und es ist ja durchaus wichtig, mit den Leuten im Gespräch zu bleiben. Dafür muss man aber ihnen nicht Millionen Tonnen von Soja abkaufen. Man kann auch so mit denen reden. Es wird ja auch mancher Umweltverband hat sich gedacht, naja, man braucht ein paar Sozial- und Ökokriterien, damit wir nur das Bio-Soja vielleicht kaufen oder fair gehandeltes Eisenerz. Ich weiß nicht, was man sich darunter vorstellt, aber die Realität ist einfach eine andere. Wir haben sehr viele Umweltsiegel und da wird so gut wie gar nichts kontrolliert und man hat auch gar keine Handhabe im Welthandel, da solche Regeln direkt durchzusetzen, auch kein Interesse. Wenn der brasilianische Präsident zerschlägt die Umweltverwaltung, wer will da irgendwas kontrollieren? Also das ist mittlerweile wirklich eine Traumtänzerei zu glauben, mit so ein paar Ökokriterien könnte man hier die Schäden eines solchen Handelsabkommens für Umwelt und Menschheit reduzieren. Das geht überhaupt nicht. Es werden massenweise Arbeitsplätze dort verloren gehen durch die industrialisierte Landwirtschaft. Es wird Lebensraum verloren gehen für die Leute. Und selbst wenn man sagen würde, die Deutschen kaufen nur vielleicht ökologisch fair gehandeltes Soja, auch hier sind Flächen dafür notwendig. Und das schlimme Soja, das Gensoja mit Pestiziden, das wird dann von anderen gekauft. Also der Verbrauch auch hier, der Verbrauch muss runter, denn je mehr wir verbrauchen, desto mehr Land wird dafür benötigt. Und je mehr Land dafür benötigt wird, desto weniger Platz ist für indigenen Reservate, für Naturwälder, für Graslandschaften natürliche. Wir brauchen dann den Platz für unsere, ja, für unseren sogenannten Wohlstand. Der ist dann für die Natur nicht mehr da.
Unser Konsum und unser Wohlstand, also unser Lebensstil, ist nicht sehr waldfreundlich. Ob Bäume pflanzen eine Lösung ist, um mit der Waldkrise umzugehen, besprechen wir nach Tegan & Sarah mit Stop Desire. Wir sind noch einmal zurück beim Ökomagazin Rainbow mit Pro Regenwald und der Situation des Waldes, der weltweit in einer tiefen Krise steckt. Wir haben schon verschiedene Maßnahmen mit Laszlo angesprochen, die zur Lösung in Frage kämen. Im Sommer wurde das Bäumepflanzen aufgrund einer Studie einer Schweizer Uni viel diskutiert. Laszlo, kann massenhaftes Bäumepflanzen das Klima und den Wald retten?
Ja, verdächtig ist es immer, wenn zum Beispiel Leute wie Herr Lindner von der FDP meint, das wäre eine gute Idee. Es wurde ja behauptet, dass mit einer Fläche von 900 Millionen Hektar, das ist etwa so groß wie die USA, und das ist schon ein bisschen groß, oder Brasilien, China sind alles ähnlich, Kanada ähnlich große Länder, also eine gesamte Fläche könnte man auf der Erde bepflanzen, da würden Bäume hinpassen und die könnten 2/3 der gesamten Emissionen, die die Menschheit bisher verursacht hat, könnten die wieder schlucken. Und natürlich hat dann so ein Herr Lindner oder andere gesagt, oh super, wir müssen ja hier die SUVs und die Flugzeuge und Kreuzfahrtschiffe, die können weiterfahren, wir pflanzen da einfach mal Bäume, das ist ja billig, die da drüben arbeiten ja billig und das Land ist ja da und schon können wir hier so weitermachen. Die Studie hat letztlich einfach nur untersucht, wo gibt es Flächen, wo kein Baum steht und da könnten Bäume hin, fertig. Aber dass da Leute von leben, dass da Städte sind, dass da Landwirtschaft, Weidewirtschaft betrieben wird, die also gerade bei der Weidewirtschaft durchaus auch einiges an Kohlenstoff speichern kann, wenn es gut gemacht wird, das wurde gar nicht berücksichtigt. Also die Zahlen sind von vornherein schon mal ungefähr 5-mal so hoch wie ausgerechnet worden, wie sie wirklich sind. Und dann haben wir eben nicht berücksichtigt, ja, welche sozialen Folgen hat es denn. Und das nächste ist, dass Bäume halt nicht so schnell wachsen. Also bis so ein Baum, auch im Regenwald, auch wenn es schneller wächst, bis der wirklich so groß ist, also mal größer ist wie ein Weihnachtsbaum. Ich meine, ein Weihnachtsbaum, da ist nicht viel Holz dran. Und die Bäume sind 10 Jahre alt. Ja? Das heißt, das dauert 20, 30, 40 Jahre, bis die Bäume mal so groß würden, dass sie wirklich massiv Kohlendioxid, Kohlenstoff aufnehmen und Holz bilden. Aber in 30 Jahren haben wir das Weltklima schon längst versaut. Ja? Und dann ist es eben so, man kann nicht 900 Millionen Hektar auf einen Schlag bepflanzen. Das dauert Jahrzehnte. Und das Paradoxe an der ganzen Idee ist ja, im Moment läuft genau das Gegenteil ab. Im Moment werden 10 bis 20 Millionen Hektar jährlich Wald vernichtet. Also wir handeln, das ist so eine Propaganda wie jemand, der gerade neue Schulden macht, ja, völlig überschuldet ist, sich noch einen Porsche kauft und sagt, aber in Zukunft will er sparen. Das nimmt keine Bank einem ab. Der kriegt den Kredit eben nicht. Aber in der Umweltpolitik wird so getan, als naja, wir können hier weiterfahren und irgendeine Innovation, irgendeine Pflanzaktion wird es dann schon richten. Und das ist komplett daneben, das wurde auch von vielen Wissenschaftlern mittlerweile schon widerlegt, dass die Zahlen völlig überzogen waren. Gut ist es natürlich trotzdem. Viele Waldflächen, die jetzt kahl, die jetzt brach liegen, die vielleicht nicht direkt gebraucht werden, da wieder Wälder entstehen zu lassen, auch zu pflanzen, nachzuhelfen, das ist natürlich trotzdem eine gute Idee. Wenn wir aber gleichzeitig Kohle fördern, Erdöl, das können die Bäume nicht schlucken, das ist keine Chance. Das ist eine Traumtänzerei.
Also ist die Lösung neben Bäume pflanzen natürlich im Wesentlichen um die Reduktion. Wir müssen weniger verbrauchen und das drastisch und schnell.
Ja, und drastisch heißt 95% weniger. Das ist also gewaltig. Da reicht es auch nicht mal ein bisschen Ökostrom zu kaufen oder mal auf eine Wochenendspritztour in die Alpen zu verzichten. Das geht dann schon ans Eingemachte. Denn alle Produkte, die wir kaufen, ob das jetzt Glasflaschen sind oder Maschinen, das Erz, das muss alles in Stahlwerken erschmolzen werden. Das braucht alles wahnsinnig viel Energie, Aluminium, Beton, alles, was gebaut wird, braucht Energie. Auch wenn das mal ein bisschen schonender ist, es ist eine Menge Energie. Also das ist schon eine massive Umstellung. Das wird auch nicht so einfach. Aber wenn wir es alle wollen würden, wären wir schon einen guten Schritt weiter. Und davon ist trotz der Fridays for Future-Proteste bei der Bundesregierung aber überhaupt nichts zu sehen.
Blickst du dennoch hoffnungsvoll in die Zukunft? Hältst du es für realistisch, dass wir es schaffen? Oder glaubst du, dass der Zug schon abgefahren ist?
Ein bisschen was geht immer. Also die Frage ist ja nicht, ob man es an irgendeinem Punkt auffällt, sondern ob es schlimmer wird oder nicht ganz so schlimm. Und ich sag mal, zumindest das nicht ganz so schlimm sollte man schon verfolgen. Ich meine, wenn das Haus brennt, laufe ich ja auch raus. Ich weiß auch nicht, ob ich es schaffe, aber ich sitze da oben nicht im Wohnzimmer und überlege, könnte ich es schaffen oder nicht? Und naja, bis dahin bin ich weg. Also ich renne. Entweder ich schaffe es halt vielleicht gerade noch in letzter Sekunde oder eben nicht, aber ich werde auf jeden Fall rennen. Und die Bundesregierung und jeder von uns sollte schauen, dass er was macht, dass er seinen Verbrauch reduziert. Und in der Hoffnung, dass es hoffentlich reicht oder danach wenigstens nicht so schlimm kommt. Das machen wir bei anderen Sachen auch. Also beim letzten Urlaubsschnäppchen, da gehen wir auch schnell auf die Website und sagen, vielleicht kriege ich den Flug noch. Ganz komisch, ne? Da haben wir plötzlich die Hoffnung. Und bei Umweltschutz wird immer so gedacht, naja, ob das was bringt und die Chinesen. Jeder Beitrag hilft.
Das ist doch ein gutes Schlusswort. Vielen Dank.
Bitteschön.
Wir haben also noch viel Arbeit vor uns im neuen Jahr, um die Waldkrise aufzuhalten, und wir alle können aber einen Beitrag leisten, wie uns Laszlo erläutert hat. Damit sind wir aber auch am Ende unserer heutigen Sendung über die Krise der Wälder. Ich bedanke mich noch einmal bei Laszlo für seine Zeit und die Bewertung der Waldkrise. Für weitere Hintergründe und Informationen rund um Wald und Klima verweise ich auf unsere Internetseite www.pro-regenwald.de, wo es allerlei weiteres Wissenswertes zu entdecken gibt. Abschließen werden wir heute mit Wreckage and Bone von Tired Pony. Ich verabschiede mich, wünsche noch frohe Restweihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und bis zum nächsten Mal.